besonders knusprig gebacken, sorgt Folge 17 des Gänsefleisch-Brudi-Podcasts für einen wahren Genuss und perfekten Start in den Tag. Die Gänsefleisch-Brudis überzeugen mit knackigen Anekdoten, Grübeleien und köstlichen Recherchen aus nachhaltigen Quellen. Absolut knusprig und lecker. Inhaltsstoffe? Vollkorn, Haferflocken, Zucker, auf keinen Fall Palmöl, weiße Schokolade, braune Schokolade, Vollmilchpulver, 50% Daniel und 50%
Sascha.
Und damit willkommen zu Folge 17.
Jo, was war das Schönes heute? Was gab's für ein Schönes?
Ja, ich lese nochmal die, eigentlich die Inhaltsstoffe sagen es doch schon. Es war natürlich knuspriges Schokokeksmüsli.
Nett und ist gut. Knuspriges Schokokeksmüsli. Ah, was für ein ja. Schmaus.
Apropos Essen, wusstest du, ich weiß ja nicht, du bist ja jetzt nicht kirchlich oder jemand, der sich da an Regeln hält, wie zum Beispiel beim Fasten. Mhm. Aber wusstest du, dass die katholische Kirche Biber und Wasserratten zu einer Art von Fisch erklärt hat? Einfach weil die viel im Wasser leben. Okay. Und es deswegen erlaubt ist, sonntags und in der Fastenzeit Biber zu essen zu
machen. Ach Quatsch. Ja. Okay, den war das einfach zu doof mit dem Fisch die ganze Zeit. Den braucht man richtiges Fleisch. Wie doof ist das denn?
Ja, und deswegen haben die Murmeltiere genommen und die langsam so gezüchtet, dass die im Wasser leben konnten.
Geil, das ist natürlich gut. Haben die einfach so gesagt. Herrlich.
Ja, was denkst du, woher die Seekühe kommen?
Und hinterher haben die gesagt, seht ihr, fortschrittlich, die Kirche geht mit der Zeit. Ja. Geil, das ist gut.
Und damit man jetzt auch keine Wale mehr essen darf und Delfine, hätte man eigentlich andersrum diese Tiere ans Land züchten sollen.
Ja, nee, sag das nicht, ne? Da kommen mir wieder irgendwelche, was war denn, war das bei den Simpsons? Gab's doch mal eine Folge, wo die Delfine die Macht übernommen haben.
Ja, das war ein Halloween-Special.
Ja, genau. Ich hätte jetzt an South Park gedacht oder wie heißt das andere, wo sich die Tiere immer umbringen? Gegenseitig Happy Tree Fans. Sowas sind die.
Ja.
Geil. Aber apropos Tiere, ja, ich habe vorhin im Podcast ging's um eine neue Studie zur Erstellung eines Schlangengiftes. Also sozusagen ein Antibiotikum, wie heißt das denn? Nicht Antibiotikum, das ist ja gegen Bakterien, wie heißt das denn?
Antivirikum.
Nee, das Gift, Tox, Antitoxikum. Nee. Ach, du weißt auf jeden Fall, was ich meine.
Also, wenn es um Schlangengift geht, ist es ein Antiserpentinikum.
Ja, genau. Antisept ist doch das klassische, die Abkürzung. Auf jeden Fall. Okay.
Ich hab was gewusst.
Hast du. Latein. auf jeden Fall entwickeln die gerade was, sozusagen, dass du gegen die meisten Schlangengifte sozusagen nur dieses Mittel nehmen musst, wenn du gebissen wurdest, dass das sozusagen das Gift neutralisiert. Und du hattest doch mal diese schöne Story erzählt von dem Typen, der zweimal von der gleichen Schlange gebissen wurde. Ist noch?
Achtmal.
Was? Achtmal?
Also wir hatten ja zwei Geschichten, aber der eine wurde ja achtmal gebissen. Und der andere hat ja selber die Forschung betrieben. Und was du jetzt meinst, ist ja, die suchen ja quasi nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner dieser Schlangengiftsorten.
Genau. Also es ist ein spezielles Molekül. Auf jeden Fall haben die dann, während die das über diese Studie geredet haben, das derzeitig beste Mittel ist, wenn du gebissen wurdest, dass du so schnell wie möglich halt ins nächste Krankenhaus gehst mit der Schlange. Das heißt, wenn du gebissen wurdest, musst du erstmal das Vieh noch einsammeln.
Ja, das ist gut.
Ist das geil? Du bist ein übelst erschrocken, ne? Komplett aus dem Häuschen. Dann musst du da erstmal diesem Vieh hinterherrennen und gucken, dass du die irgendwie bekommst. Und das Doofe ist, wenn du dich beschissen anstellst, wirst du gleich nochmal gebissen. Und das ist natürlich dann irgendwie kontraproduktiv. Ich glaube, je höher die Dosis ist, die du intus hast, desto schneller wirkt dieses Gift, ne? Also
das ist dann jedes Mal der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja. Die Schlange wohnt jetzt hier. Also kannst du ja den Pokéball immer mitnehmen, falls sowas mal passieren sollte.
Geil. Genau so. Genau so.
Herrlich. Gut. Also das zählt dann wahrscheinlich auch für Spinnen, oder? Was ist noch giftig und kann dich beißen?
Ja, definitiv. Ja, Skorpion, also nicht beißen, aber kann nicht stechen. Mhm. Würde ich auch nicht mitnehmen. Irgendwie ist das so, wo. Also tust du es dann in deine Hosentasche oder in deinen Rucksack? Und
ja.
Was hast du? Also hast du jemand Glas dabei?
Ja, musst du, immer so ein Einwegglas.
Und du hältst es die ganze Zeit hoch, ne? Also den Skorpion am Stachel. Das heißt, du müsstest dann auch, entweder rennst du ganz schnell oder. Was hast du da noch? Mit dem Auto bist du ja meistens auch unterwegs. Also musst du Auto fahren und die ganze Zeit diesen Skorpion in der Hand halten. Das stelle ich mir echt abenteuerlich vor. Deswegen.
Also das sind ja die giftigen Sachen. Hm. Dann kannst du ja auch von anderen Wesen Wunden davontragen, wodurch Infektionen entstehen. Hm. Und du musst dann ja auch rausfinden, ob du da jetzt Tetanus oder so bekommen hast. Das heißt, wenn ihr mal so Nazi auf die Gusche haut, am besten den auch damit ins Krankenhaus nehmen, dass dann gleich untersucht wird.
Ob der anstecken was ekelhaft hatte.
Ja, genau. Ob der dir was mitgegeben hat.
Geht klar. Ich werde ihn höflich drum bitten.
Ja. Und auch ruhig fragen, ob der irgendwelche Corona-Symptome aufweist oder so, bevor er dich haut. Dass er dich dann, wenn, nur mit Maske schlägt.
Das, ja. Bitte auch nicht angucken dabei. Ne? Also möglichst sozusagen woanders hin das Aerosol verteilen.
Ja, gut, aber ich hoffe, also nochmal auf die Schlangen zurückzukommen. Ich hoffe sehr, dass gelingt. Dann können wir uns ja hier viel freier bewegen in Dresden.
Auf jeden Fall. Hallo, wir wohnen übelst nah am Wald. Wer weiß, was es hier so gibt. Ich genau bin leider, ja, definitiv. Von dem willst du auch nicht gebissen werden. Ich glaube, da musst du vorsichtig sein, dass du nicht ein bisschen Schaum vor dem Mund hast. Mhm.
Bist du eigentlich so ein Typ, also freust du dich, wenn auch Bären wiederkommen oder wäre dir das ein bisschen heikel?
Ich habe schon irgendwie komisches Gefühl, wenn ich dran denke, dass hier Wildschweine in der Gegend unterwegs sind, habe ich keinen Bock auf Bären. Mhm. Also muss ich ehrlich sagen, ich bin da ganz, also was Tiere angeht, die sind für mich komplett suspekt. Ich kann mit Tieren überhaupt nichts anfangen. Das ist für mich irgendwie, die sind schwer einschätzbar, sagen wir es mal so. Und deswegen habe ich auch, also das hat nichts mit der Größe zu tun. Auch bei kleinen Viechern, die sich schnell bewegen, das irritiert mich immer. Deswegen auch, wenn es groß ist, ist es eigentlich nicht besser. Macht es nicht besser. Also ich wäre jetzt nicht erfreut, wenn jetzt gesagt werden würde, oh, in Sachsen leben wieder Bären. Wieder? Ich weiß gar nicht, lebten hier mal jemals Bären, ist die Frage.
Bestimmt. Ja. Mhm. Und ich glaube, es gibt sogar die Chance, dass die wiederkommen. Also aus Italien zum Beispiel. Mhm. Es haben sich schon mal einzelne in deutsche Wälder wieder verlaufen.
Mhm. Stimmt. Aber nur Bayern unten, oder? Dachte ich, war das nicht der eine, der da entdeckt wurde? Ja.
Und jetzt im Norden, im Nordosten Deutschlands, kommen jetzt auch die Elche langsam wieder.
Okay.
Und das führt nämlich auch
alles zu Problemen.
Ja, genau. Die Natur erobert sich die Welt zurück.
Ja, jetzt müssen die nämlich diese ganzen Verkehrsschilder wieder ändern, weil jetzt Elche unterwegs sind und nicht nur Hirsche.
Ja, richtig. Weil wenn ich da über so eine Straße fahre, wenn da Gefahr Wildwechsel mit einem Reh steht, dann denke ich mir, das schaffe ich schon noch. Aber wenn die damit verschleiern, dass auch ein Elch kommen könnte, naja, da würde ich schon anders fahren.
Ne? Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Die würde ich, glaube ich, auch, die stellen die auch nicht in dieser springenden Position da, ne? Sondern die sind eher so gemütlich.
Das ist aber tatsächlich ein Problem, weil die ganzen Zäune an Autobahnen und so weiter, die das Wild davon abhalten, dort die Straße zu überqueren.
Ja.
Also die sollen ja dazu gelenkt werden, diese Grünbrücken zu verwenden. Mhm. Und die Elche, die sind aber halt viel größer und muskulöser, die treten so einen Zaun einfach um.
Wirklich?
Ja, also die sind nicht dafür konzipiert, ein Tier dieser Größe aufzuhalten. Und die probieren da ein bisschen, vielleicht mit dem Geweih, vielleicht mit der Hufe, und dann fällt das Ding einfach irgendwann.
Krass. Okay.
Und dann marschieren die los.
Gut, aber die sind aber ein bisschen größer und deswegen können die wahrscheinlich über das Gebüsch drüber schauen und sehen dann relativ gut, was da vor denen los ist, weißt du? Also, du redest jetzt sozusagen, wenn du alleine unterwegs bist, aber so auf der Autobahn, glaube ich, also wir reden jetzt über Autobahnen, oder? Wo das gemacht wird, diese Zäune aufgestellt werden, oder?
Ja, da sicherlicherweise. Ach, du meinst, die sehen schon, da kommt eine Straße, ich nehme lieber die Brücke.
Ja, genau. Genau die.
Ich laufe ja auch langsamer. Also vielleicht ist das ja auch nochmal so ein Punkt, so von wegen.
Könnte man auch besser ausweichen. Gut, aber wer weiß, wenn die in Panik geraten, ob dann ja die nicht doch ein bisschen schneller unterwegs sind, als man dann vielleicht denkt. Aber auf jeden Fall, ja, gefährlich. Gefährlich für die Autofahrer.
Ja, das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass die Autofahrer sicher sind.
Naja, auf der Autobahn, wenn du da mal in irgendwas reinfährst, ich glaube, das ist doch eine größere Karambolage. Deswegen.
Das ist nie lustig. Und vor allem so ein Elch, also der hat ja auch eine gewisse Masse, die er mitbringt. Mhm.
Das stimmt auch.
Oh. Naja, also, Grüße gehen raus an die Elche, an brandenburgische Elche. Bitte haltet euch von Autobahn fern. Und nutzt doch die Brücken, die wir euch aufgestellt haben. Also nicht wir im Speziellen, aber irgendwer hat Brücken aufgestellt.
Abonniert unseren Kanal.
Ja, genau.
Drückt die Klingel.
Ah, das wär's, ne? Also wenn dann die ersten Tiere Unfälle bauen, weil die Podcast gehört haben nebenbei und nicht mehr auf ihre Umgebung achteten.
Klassisch. Und dann sind wir die ersten angeschissen. Weil wir die ersten waren, die diese Gruppe angesprochen hat. So wird's passieren, Sascha.
Ja, shit.
Das rinnt mich sofort wieder. Gestern habe ich Fargo gesehen, ja. So, also zweite Staffel. So, du hast ja gefragt. Nee, doch, zweite Staffel haben wir jetzt durchgeschaut. Und da war diese eine Szene, alle, die das jetzt noch schauen, jetzt weghören, mit dem UFO. Was sollte das? Was sollte die, kennst du diese UFO-Szene dort, wo die da wilde Ballerei und da...
An dem Motel.
Ja, genau. Es ist ja immer am Anfang dieser Serie steht... diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit und Namen wurden geändert, aber sonst wurde alles beim Alten gelassen. Ne?
Ja.
Und da denke ich mir, what the fuck? Warum kommt also das jetzt, in dieser Story vor?
Ich meine, ich habe das damals gegoogelt. Also was auf jeden Fall echt ist, ist dieser Unfall, wo die Frau am Anfang einen mitnimmt und dann in der Garage stehen lässt.
Das ist auch
geil. Das ist echt. Das habe ich auch schon mal hier jetzt eine Podcast-Recherche gefunden und habe dann gedacht, Moment mal, das kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Und tatsächlich, das war die Vorlage. Und ich bin der Meinung, dass mit dem UFO, mit dieser Schießerei, das hat auch eine Vorlage.
Ja, na also dass ich sowas irgendwann mal vielleicht irgendwie gelesen, also irgendwie kam es mir auch bekannt vor, aber trotzdem, wie absurd ist das? Also,
das... Ja, aber das ist doch gerade... Also,
komplett
verrückt. Ich mag sowas. Ja. Sowas völlig Unerwartetes.
Das war definitiv wunderbar, vor allem, weil es überhaupt mit der Handlung nichts zu tun hatte. Vor allem ist er dann einfach weitergelaufen. Ne? Also er war dann nicht irgendwie verstört oder so, sondern er hat dann einfach weitergemacht. Okay, gut.
Ich weiß nicht, hast du das Leben des Brian geguckt?
Zum Teil, ja.
Da gibt es auf jeden Fall auch die Stelle, wo er von einem Turm stürzt. Er flieht gerade vor römischen Legionären und fällt den Turm runter und würde ja sterben. Mhm. Aber in dem Moment kommt auch ein UFO vorbei. Nimmt ihn mit auf so eine Verfolgungsjagd, dann fliegen die so einmal durchs Weltall und zurück und dann stürzen die wieder ab, genau an der Stelle, wo er vorher war, und klatscht mit diesem UFO voll auf, alles kaputt, steigt aus dem UFO-Frack und daneben steht einfach ein normaler Einwohner Jerusalems und sagt nur, da haben wir aber Glück gehabt, was? Das war's.
Geil. Also das ist so ein geiler Kultfilm, mit der Humor ist einfach, den finde ich einfach stark. Das ist schon geil. Aber apropos UFOs, hat sich jetzt eigentlich diese Prismen-Geschichte geklärt? War das wirklich nur so ein Werbegag?
Anscheinend, wie langweilig.
Echt traurig.
Das ist für irgendeine Netflix-Serie.
Ja, aber was für ein Käse ist das denn? Also, na, obwohl, was heißt Käse? Also im Endeffekt wurde es ja so ein bisschen so dargestellt, das war alles inszeniert, dass das dann irgendjemand gefunden hat und. Weil meine Überlegung war, okay, wenn du jetzt wirklich diesen Monolithen dorthin stellst, in Vorbereitung auf eine Serie, Alter, und dann wartest du drauf, dass dort jemand vorbeikommt und das Ding steht mitten im Nirgendwo, wie wahrscheinlich ist es, dass das jemand findet?
So, hat geklappt.
Ja, aber okay, sei mal ehrlich, das war ja wahrscheinlich nicht zufällig gefunden.
Naja,
wenn das wirklich eine Werbung war, dann müsste doch die Erfolgschance davon schon sehr hoch sein, dass das jemand findet. Also da wird dann schon jemand inszeniert dazu, das zu finden.
Es wurden ja ziemlich viele dann irgendwann gefunden. Also die haben ja dann immer wieder neue gebaut. Ich nehme einfach an, die haben so lange gebaut, bis das immer publiker. Aber ich meine, ich weiß jetzt noch nicht mal, wofür genau. Hm. Also so gut war die Werbung bisher nicht.
Nee. Die ärgern sich, die konnten doch gar nicht abdrehen, deswegen. Ja. Die haben doch gar nicht damit gerechnet, dass das jetzt so schnell alles gefunden wird.
Wer weiß, vielleicht steckt da doch mehr dahinter. Weißt du, das lässt sich schnell sagen mit Werbung und so.
Ja.
Aber ich vertraue da ja eh keine Medium und abwarten.
Eigentlich ist es doch irgendwas von Außerirdischen und die Regierung versuchen das jetzt zu verschleiern.
Richtig, ja. die befördern die Mutation von Corona. Das ist kein Zufall, dass das jetzt zeitgleich auftritt.
Stimmt. Oh, verdammt. Die wollen einfach ein bisschen Platz auf der Erde schaffen. Ne, dass jetzt sozusagen die neuen Leute kommen von außerhalb und hier auch mal ein bisschen sich ansiedeln können, weißt du?
Die neuen von außen. Weißt du, auf diesem Planeten, denkst du, da will sich dann noch jemand ansiedeln?
Ja,
selbst die Menschheit. Selbst menschliche Wissenschaftler haben ja schon rausgefunden, dass es um die 20 Planeten gibt, die besser geeignet sind zum Leben als die Erde. Dann kommt doch jetzt hier keiner her.
Warte mal, davon aber wirklich besser als die Erde zum Leben? Für uns?
Ja, einfach von der also da spielen ja verschiedene Faktoren eine Rolle. Mhm. Zum Beispiel Abstand vom Stern, den die Planeten umkreisen,
ja.
Größe des Planeten, Substanz. Dann natürlich Möglichkeiten mit Atmosphäre zu bündeln. Ne? Mhm. Also Masse ist da ganz wichtig. Und ja, also da wurden schon einige entdeckt, die ja wahrscheinlich bessere Bedingungen bieten könnten, wenn dann dort Leben wäre,
sozusagen. Das heißt also, irgendwann wird es darauf hinauslaufen, dass wir dann
Kurs aufnehmen. Wenn sie noch gute Antriebe entwickeln. Auch interessant. Also erstmal, was wäre denn eine bessere Lebensbedingung als die Erde? Ich wäre ja dafür, einen Planeten zu wählen, der einen 48-Stunden-Tag hat.
Okay. Ja. Der rotiert sozusagen langsam einfach.
Ja, richtig, genau. Was fällt dir noch ein? Also ansonsten
besser als
am besten
die Erde.
Mehrere Monde auf jeden Fall.
Warum?
Ja, weil
da wird es übelst hell nachts, wenn Vollmond ist bei allen.
Aber in jedem Science-Fiction-Film haben die immer mehrere Monde. Da haben die immer so coole Konstellationen oder verschiedene Farben. Mhm. Sowas will ich auch.
Sehr lebensnotwendig. Ich fände es gut, wenn möglichst viel regenerative Biomasse da ist, die so schnell nachwächst, dass sie immer wieder sehr schnell nachproduziert werden kann, dass wir viele, 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 viele Jahre oder Jahrtausende benötigen, um ans Limit zu kommen.
Okay, wir könnten ja einfach die komplette Biomasse der Erde mitnehmen. Dann gibt es schon mal ein bisschen mehr.
Ja, okay. Du meinst sozusagen, dass du dort Pflanzen anpflanzt bist und sowas.
Ja, also einfach, ne, wenn wir die Raketen starten, da mit den ganzen Menschen drin, dann gibt es noch einen großen Frachtraum, da kommen dann die ganzen, was braucht man als Biomasse? Komposthaufen der Leute so, die ganzen Biotonnen werden damit reingeleert.
Geil.
Tiere.
Ja.
1400 Arsche.
Ja, würde ich nicht.
Arsche.
Tatsächlich würde ich eher die Erde sich selbst überlassen. Oder nur einen geringen Teil der Bevölkerung noch hier, ne, als sozusagen der Mutterplanet, dass der sich erstmal erholen kann von dem ganzen, von dem ganzen Mist, der da passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen dann irgendwann wäre die Erde dann so regenerativ, also wieder regeneriert, dass es hier wieder ohne Probleme laufen würde.
Ich ahne schon, da muss man aber viele Zeugnisse der jetzigen Zivilisation da lassen, damit die Leute aus den Fehlern dann auch lernen können. Ich ahne schon, es geht alles von vorne los.
Ach so, ja, aber nee, das soll ja kein Reset sein. Eigentlich willst du ja erstmal nur schauen, dass du meinetwegen die Hälfte der Leute erstmal, die nimmst du erstmal mit. Ja, obwohl es ist zu viel eigentlich, oder? Wenn du so eine Expedition machst, da wirst du erstmal nur einen geringen Teil dort hinbringen, um gucken, ja, läuft das überhaupt? Weil wenn du die Hälfte dann auf einmal dort drüben hast und dann ist es doch kacke, schlecht.
Dann, ich sag mal so, eine Hälfte hat verloren bei der ganzen Geschichte.
Wie meinst du das?
Ja, entweder ist es dort besser oder hier.
Ach so, oder gleich. Gleich gut.
Oder gleich. Auf jeden Fall wegen Antrieben. Man forscht jetzt auch noch weiter an Sonnensegeln. Und das Ding ist, die Sonnensegel beziehen ja ihre Energie aus, jetzt hoffentlich erzähle ich keinen Quatsch, aus Ionen, die von der Sonne abgegeben werden. Mhm. Diese Ionen bringen kinetische Energie mit und treiben damit dieses Sonnensegel an. Mhm. Und da es im Weltall ja keine Reibung gibt, wird dieser Prozess quasi, also verstärkt sich quasi unendlich oft, sodass das Raumschiff immer schneller werden könnte durch diese Sonnensegel. Mhm. Bis zu, und ich weiß jetzt nicht, warum es da eine Grenze gibt, aber bis zu 20% der Lichtgeschwindigkeit.
Krass.
Okay. Schon mal gut.
Ja, definitiv. Also das
reicht wahrscheinlich noch lange nicht, um irgendwo anzukommen, aber immerhin.
Doch. Es wird dann dorthin geschossen. Und die Leute, damit sozusagen die diesen Weg überstehen, werden ja eingefroren.
Ach so.
Ne, ganz klar. Und dann wachen die auf und auf einmal ist die Hälfte der Crew weg. Und dann ist irgendwas Übernatürliches im Raumschiff, ganz klar. Wie viele Filme gibt es dazu?
Ich glaube einen, oder?
Da gibt es noch so viele, oder? Wo entweder die Crewmitglieder verrückt werden oder irgendwas an Bord ist, was dafür sorgt, dass irgendwelche Leute verrückt werden oder aufgegessen werden. Ich weiß nicht, also gefühlt gibt es da einige, die das beschreiben.
Ich kenne nur den mit Chris Pratt und den habe ich noch nicht mal geguckt, da kenne ich nur den Trailer.
Okay, ich find's raus. Ich mach das. Raus, wie viel es zu diesem Thema gibt.
Okay, wir mussten noch eine Kategorie irgendwie da benennen. Also, Raumschiff. Also,
Filme mit. Stasis. Stasis heißt es, glaube ich, in das, was die Leute da versetzt werden. Und Filme mit Leuten, die aus der Stasis aufwachen. Im Raumschiff. Im Raumschiff.
Sehr gut.
Ey, da müsst ihr schon Avatar. Bei Netflix als Genre zu sehen.
Ja? Stasis-Filme. Wenn du das eingibst, kriegst du erstmal Sachen aus der DDR angezeigt.
Ja, genau. Gibt's ehrlich auch einige. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genre? Nee, ich weiß nicht mehr. Bin ich raus. Passiert. Aber interessant. Also ich würde es sehr gerne miterleben, aber ich glaube nicht, dass ich das miterlebe. Eine neue Besiedlung von einem Planeten. Obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, nee, eigentlich nicht, weil es dann schon ganz schön beschissen ist auf der Erde. Das will ich eigentlich nicht erleben.
Also Mars könnten wir noch sehr wohl miterleben.
Soll der besiedelt werden?
Also zumindest, also was gilt Kolonie schon als besiedelt? Wenn ja, dann denke ich schon.
Mhm. Okay. Gut, da bin ich nicht so im Bilde darüber, muss ich sagen. Also klar, ich weiß, dass diese ganze SpaceX-Sache alles darauf zielt, den Mars zu erforschen und so, aber ich wusste nicht, dass dort Leute dann auch wohnen sollen dort. Also das ist schon krass.
Ja. Also Matt Damon hat das schon durch.
Ja. Aber sogar alleine hat er es ja geschafft. Das war das Krasse. Also.
Ja,
der, der hat gezeigt, wie es geht. War ein guter Film übrigens, fand ich gut.
Ah, ich finde den auch super. Hm? Auch das Buch dazu möchte ich allen Zuhörern empfehlen. Mhm. Die Rettung des Mark Watney. Aber wie heißt denn das? Wie heißt denn der eigentlich, der Film?
Marsianer?
Ach, der Marsianer,
genau. Ja, okay. Fand ich gut.
Find jetzt keine Überleitung zu irgendeinem Thema, was ich vorbereitet habe.
Cut. Boom, voll frei. Ja, apropos, erstmal geht's ja um die Woche. Wie war denn deine Woche? Bevor du hier mit Thema anfängst.
Meine Woche, ach, das war jetzt Homeschooling-Woche. Wir hatten mit Lernsax zu tun. Lernsax hat ganz toll funktioniert. Ab mittags, vorher gar nicht. Ansonsten ging's. Also man musste erstmal wieder reinkommen, aber es ging schon irgendwie ganz gut. War ja auch nur eine Woche. Ja. Viel stressiger war Kinderzimmer streichen. Ich in Handwerksposition.
Ja.
Geht gar nicht, aber wir haben es geschafft. Obwohl, morgen muss ich nochmal drüber gehen. Wir haben jetzt das Kinderzimmer piniengrün gestrichen.
Oh.
Ja.
Herrlich.
Es ist eine sehr beliebte Farbe, weil genau diese Farbe war in mehreren Obis ausverkauft.
Okay, aber ihr braucht dann unbedingt die. Na toll, jetzt seid ihr voll Mainstream.
Ja, wir haben das so gemacht. Ich bin den ersten Obi gefahren, habe geschaut, okay, welche Farbe ist hier ausverkauft? Die muss gut sein.
Ach so. Und dann nächsten. Okay, ja. Das ist eine gute Möglichkeit. Sagen Sie, was haben Sie denn für Farben da? Was haben Sie denn gerade nicht da?
Ach, genau, darum geht's. Schön. Genau, was hat sie nicht da? Genau.
Und da gehst du ohne Wort zu sagen, nachdem es dir gesagt hat.
Ich drücke dir noch ein Trinkgeld in die Hand, natürlich.
Klar.
So. Also, ja. Das haben wir gestrichen. Ich musste dann auch die Decke in meinem ehemaligen Arbeitszimmer weisen. Hm. Ich habe auch die Decke und
hey, warte mal, welche Farbe hatte die denn vorher?
Die war noch so, ich weiß nicht, so, ich würde die Farbe würde ich vergilbt nennen.
So auch schön. Hat was. Also so
nostalgisches Vergilbt würde ich die Farbe nennen.
Nein, ich dachte, das heißt Shabby Chic.
Ja, aber dann, so, und im Bad hatten wir Blau. Das war ein Klischee-Jungen-Blau. Und das wurde geweißt. Und seitdem tut mir mein, also Decke weißen ist ja wohl der Abfuck, ey. Seitdem tut mir jetzt mein rechtes Handgelenk wieder so weh. Und wenn ich das in einem unbedachten Moment komisch bewege, dann fährt mir ein Schmerz in den Arm, dass ich mich eigentlich nur noch hinlegen und zusammenkrümmen möchte.
Klingt spaßig.
Das ist mir heute zweimal passiert, jeweils beim Jacke anziehen.
Okay, das ist eher was Schlechtes.
Ja, also ich werde den Arm einfach abnehmen.
Besser ist es. Aber das klingt jetzt nicht nach der schönen Woche, muss ich sagen. Ne? Also Stress mit Lernsacks und dann nur streichen und jetzt Schmerzen davon. Also klingt nach einer ziemlich frustrierten Woche, wenn du mich fragst.
Gab auch schöne Momente. Warte, lass mich kurz überlegen.
Und Kittler.
Oh, ich war einmal laufen in der Heide.
Oh, das ist schön. Das Wetter ist ja Bombe, ne? Muss man ja sagen. Also für die, ab morgen sind wir im Winter. Ne? Morgen ist ja soweit. Der 21. 12. ist immer sozusagen der astronomische Winterbeginn. Und ich muss sagen, es ist echt also faszinierend, wie warm es noch draußen ist. Ne? Also hier geht immer ein bisschen Wind, aber ansonsten Sonne, herrlich. Also sind auch übelst viele Leute unterwegs. Merkt man wieder, dass Lockdown ist.
Ich war gestern auf dem Spielplatz und habe meine Handschuhe vergessen und ich bin fast gestorben. Also erzähl mir nichts von warm. Da ging ein Wind. Ich habe, bevor wir los sind, habe ich erstmal ein bisschen Frostschutzmittel getrunken. Ey, also wirklich, dann stehst du da, die Kinder noch voller Energie, die wollen dann am liebsten auch noch spielen, wenn es völlig dunkel ist und du stehst da und musst dich dann zwingen zu hüpfen und Kniebeuge zu machen und was weiß ich, um irgendwie zu überleben.
Ja, du musst mitspielen.
Ja, und Handschuhe anziehen. Also das sind so zwei Punkte. Also mitgespielt habe ich dann tatsächlich aus dem Bewegungsaspekt heraus. Wir haben dann Drachen gejagt und der eine konnte sich vorstellen, dass da ein Drache liegt, dessen Schatz wir klauen und der andere konnte es nicht.
Ja.
Und ich sagte, los, schleicht euch an, wir holen jetzt den Schatz vom Drachen. Und da sagte der eine, komm, hab ihn im Mund.
Geil. Auch eine Möglichkeit.
So, dass wir dann, wenn wir gefilzt werden am Spielplatzausgang, das auch gar nicht gefunden wird, der Stadt.
Clever. Ja. Ja, das ist okay.
Kinder auf Spielplatz.
Kinder auf Spielplätzen, ich glaube, da lebst du viel, oder?
Ja, wir waren jetzt die Woche auch auf der Kletterspinne im Alaunpark. Und mein Kleiner kommt ja jetzt auch schon hoch. Also es sind dann so drei Plattformen, glaube ich, aus so schwarzem Leder und da kann man sich dann aufhalten dort und so weiter.
Ja.
Und da waren ein paar andere Kinder und mein Kleiner war dann auf die zweite Plattform hochgeklettert. Das ist die, wo er schon ganz gut hinkommt jetzt. Und da lag aber gerade ein anderes Kind. Also lag, fläzte dort und bedeckte quasi die Fläche, die für drei Kinder gedacht ist. Und meiner sagte, ey, geh weg. Okay. Also höflich, wie er ist.
Höflich.
Und dann sagte das andere Kind, nö, das ist mein Bett. So, und in dem Moment kam der Kopf eines anderen Mädchens hochgeschossen über die Plattform und sagte, ja, das stimmt. Du kannst wirklich nicht hier hoch, das ist wirklich ihr Bett. So, und das hat er meiner dann schon akzeptiert.
Okay.
Und klettert weiter. Und dann fiel dem Mädchen aber ein, ja, ja, das ist wirklich ihr Bett. Nein, Moment, das ist eigentlich mein Bett. Ja, stimmt, das ist mein Bett. Hier, hey du da, und dann haben sie miteinander gesprochen. Hier, da unten ist doch dein Bett, das andere. Und dann wollte sie den Platz haben. Und das Kind, was dort aber noch flezte, machte einfach nicht frei. Und sagte, nein, das ist mein Bett, ich bleibe jetzt hier oben. Und dann sagte das Mädel, was diesen Platz ergattern wollte, na gut, dann gehe ich jetzt eben runter in das schönere Bett, was eigentlich dein Bett ist. Aber kein Problem, ich nehme auch das bessere.
Und hat sie dann reagiert? Hat sie gesagt, du willst dann?
Und auf diesen dummen Trick ist das andere Kind reingefallen und ist dann runtergeklettert. Dachte mir, das kann nicht sein.
Geil.
Und daraufhin habe ich mich gefragt, okay, welche Psychotricks beherrschen Kinder eigentlich, wenn die untereinander spielen? Ja, also so Manipulation untereinander. Und ich habe tatsächlich im Internet nichts gefunden. Also wenn du da eingibst, so Psychotricks oder Manipulation, ich habe es mit Psychotricks und Manipulation versucht, findest du erstmal nur Misstrauen im Internet. Also nur irgendwelche Artikel, die aussagen, Kinder manipulieren ihre Eltern. So zum Beispiel ein Schlagwort, so schlagt ihr eure Kinder mit ihren eigenen Mitteln. Dann, krass. Nächster Artikel. Meister der Manipulation. Dein Kind trickst, so fällst du nicht drauf rein.
Okay, krass.
Oder?
Ja.
Weißt du noch? Forum-Überschrift. Kann mein Kind mich schon manipulieren?
Krass. Und da schreiben die alle rein, wie sie von ihren Kindern manipuliert werden. Krass, okay.
Nee, der hat einen Kinderarzt geantwortet.
Ah, okay.
Dann dachte ich mir, vielleicht brauche ich eine andere Präposition. Ich nehme mal Manipulation unter Kindern. Und du kennst ja Google, das füllt dann ja irgendwann selbstständig aus. So mit Vorschlägen. Und ich habe Manipulation unter eingegeben. Und dann kam Folgendes. Manipulation unter Freunden. Manipulation unter Kollegen, Manipulation unter Narkose und das letzte, Manipulation unter Christen.
Ja, das ist das. Nur. Das müsste eigentlich ganz oben stehen. Ja. Geil. Ja. Aber das ist, ich glaube nicht mal, dass man es als Psychotricks von Kindern bezeichnen kann, sondern ich glaube, das ist einfach eine Selbstreflexion, dass, ich meine, wie häufig macht man da, dass man seinem Kind irgendwas verkauft als, was weiß ich, ne? Also zum Beispiel sagst du, wenn du jetzt das machst, dann kriegst du dann das und das. Ne? Also Belohnung, also das Belohnungsprinzip, ganz simpel, wenn du was machst. Aber wie häufig nutzen wir das selber, dass wir, wenn wir merken, okay, das Kind sitzt jetzt irgendwie, sitzt irgendwo blöd da und du musst dort eigentlich hin und das Kind will aber nicht und du sagst, aber hier drüben, hier ist es viel schöner und hier kannst du auch das und das und das machen. So, das machen wir ja eigentlich automatisch auch. Wir verkaufen dem Kind irgendwas, was eigentlich nicht viel besser ist, aber eigentlich für uns sozusagen in dieser Situation für uns besser ist. Verkaufen wir es dem Kind und das Kind vielleicht reflektiert dann einfach, wenn es dann dort ist, scheiße. Doch nicht so geil. Ich habe was schön reingelegt hier. Und das übernehmen die dann einfach. Ne? Ich wette, das Mädel hat das mal irgendwo mitbekommen oder selbst erfahren. Und ich glaube, Kinder können viel besser selbst reflektieren, als wir manchmal denken. Und übernehmen diese, also ich meine, die Mimikrie übernehmen dann sozusagen darüber unsere Handlung. Und dass das dann auch unter den Kindern dann passiert, ist natürlich auch klar. Das ist natürlich richtig cool.
Da wäre natürlich jetzt die spannende Frage, wo liegt da die Grenze zwischen Manipulation und Motivation? Also bis wohin ist es noch eine motivierende Ansage und ab wann wird es eine manipulierende? Aber gut. Ja, also klar, das hatte ich sich sicherlich nicht ausgedacht.
Nee, ich glaube auch nicht. Kinder hassen diesen Trick.
Ich habe bei der Recherche eine Studie gefunden, wo es darum ging, ob Kinder so leicht manipuliert werden können. Es ging darum, dass dass bei getrennten Eltern der eine Elternteil dadurch, dass er schlecht über den anderen redet, das Kind sozusagen manipuliert oder auch zum Lügen bewegen kann. Und das war irgendwie interessant. Es war zwar jetzt nicht mehr das Thema, was ich eigentlich suchte, aber war trotzdem spannend. Und zwar haben die Folgendes gemacht. Die haben Kinder im Alter von 6 bis 12 genommen und haben 50%, also die Hälfte von denen, für alle, die nicht wissen, was 50% sind.
Danke, danke, es ging ja mich, ich hab's verstanden.
Die Hälfte von denen mussten beobachten, wie zwei Erwachsene wahrscheinlich sich beleidigen. Also einer übte eine verbale Attacke gegen den anderen aus. So, und dann wurde geprüft, ob die Kinder das quasi erzählen oder berichten hinterher. Dabei wurden 50% der Kinder, also insgesamt 50%, unter Druck gesetzt. Also denen wurde quasi Druck gemacht, dass die jetzt mal was zugeben, ne, irgendwas erzählen.
Ja.
Und anderen Kindern wurde, das war quasi in einem zweiten Stufe, hinterher wurde denen dann irgendwie eine Manipulation zugefügt. Also dem wurde gesagt, dass das eigentlich eine ganz nette Person oder eigentlich eine ganz böse Person ist. Oder dem wurde erzählt, dass das mal ihr Lehrer wird jetzt demnächst. So. Und dann wurde geschaut, ob die Kinder die Wahrheit erzählen oder ob sie was verschweigen oder ob sie lügen oder ob sie was erfinden oder so.
Ja.
Und zwar die Ergebnisse waren ziemlich interessant. Die Kinder, die die Aggression, diesen Angriff beobachtet haben, haben das fast alle erzählt, nur 5% haben es verschwiegen. Okay. Also von allen, die es gesehen haben. Egal ob Druck oder nicht.
Krass, das hätte ich echt mehr, ich hätte echt gedacht, es ist mehr als 5%. Das ist echt wenig.
Die Kinder, die keine Aggression wahrgenommen haben oder gesehen haben, haben trotzdem von dieser Aggression gesprochen. 40% nämlich haben trotzdem was erzählt, nachdem die unter Druck gesetzt oder manipuliert wurden. Also dem wurde quasi durch Druck oder Manipulation eine falsche Erinnerung eingeflößt.
Ja, heftig.
Dagegen, der Druck allgemein, also dass man Druck macht in der ersten Stufe, führt nicht dazu, dass es einen Einfluss gibt auf Lüge oder Wahrheit erzählen. Also Kinder lassen sich durch normalen Druck nicht dazu verleiten, zu lügen.
Okay, krass. Das irgendwie entsteht da dieses Bild, also denke ich da sofort an Filme oder Serien, wo das, wo dann am Ende dann rauskommt, dass die diese Erinnerungen, die die Person oder die Hauptperson hatten, gar nicht real sind, sondern, sondern dass sie sich das eingebildet haben oder als Schutzreaktion für irgendwas anders dargestellt haben oder in der Erinnerung anders abgespeichert haben und den Zuschauer manchmal in der Position zurücklässt, dass man gar nicht weiß, hat jetzt der Gegenüber denjenigen so beeinflusst, dass der diese Erinnerung dass er diese Erinnerung doch dann nicht als seine akzeptiert, so, sondern kann er dem das einreden oder kann er den so manipulieren, dass der dann denkt, meine Erinnerung ist doch irgendwo falsch. Und es, so Shutter Island zum Beispiel, muss ich sofort dran denken, der war so geil. Das ist echt krass.
Das gibt es auch andersrum. Da gibt es sogar eine ziemlich bekannte Forscherin, Julia Shaw heißt die. Die hat sich damit beschäftigt, dass man Leuten relativ leicht Erinnerungen einpflanzen kann. Einfach indem man mit denen auf eine gewisse Art und Weise spricht und die so ein bisschen manipuliert in Dialogen. Ja. Das ist ja natürlich für Gerichtsprozessen sehr interessant, ne? Wenn Zeugen unter Druck geraten, dass die dann plötzlich gar nicht lügen, aber für sich eine Erinnerung generieren, die gar nicht existiert.
Ja,
da gibt es auch eine Dokumentation, das ist, da kann ich mich an eine Person erinnern, der wurde quasi eingeredet, dass sie mal von der Polizei verhaftet und nach Hause gefahren wurde, was nie passiert ist.
Ja.
Und aber über mehrere Termine hinweg wurde immer so viel Einzelheiten der gegeben, irgendwie, die wurde so ein bisschen gefüttert mit so kleinen Aspekten, sodass sie am Ende sich eine Erinnerung tatsächlich zusammengepuzzelt hat. Und dann in der letzten Sitzung hat sie halt wirklich eine komplette Geschichte mit Details in allem erzählt, was los war. Da konnte sie sich dann angeblich erinnern plötzlich.
Ja, das habe ich, es kann sein, dass ich es auch gesehen habe, kann sein, dass es irgendwie ZDF Info oder sowas war. Auf jeden Fall auch mit, dass die Leute sozusagen immer mit, dass Sachen erzählt werden, die mit realen Sachen in Verbindung gebracht werden. Also zum Beispiel, du warst im Sommer mit deinen Eltern unterwegs und. Voll verrückt, eigentlich so mit real existierenden Personen oder Ereignissen einfach dann verknüpft werden. Das ist echt cool. Cool, also es ist gruselig in dem Sinne, wenn du überlegst, dass sie ja eigentlich unschuldige Leute sind, die so manipuliert werden können, dass sie dann irgendwann ein Geständnis ablegen dafür, dass sie schuldig sind. Das ist schon krass. Also das, ich glaube, das war in dem Zuge, ging es auch um das eine Experiment, was schon lange, also schon ein paar Jahre her ist, wo die Leute in den Raum gesetzt haben, an so einen großen, so ein großes Gerät, wo die verschiedene Schalter hatten. Und denen wurde sozusagen ein Mikro gegeben, wo die mit jemandem im Nachbarraum gesprochen haben. Und dann wurden Fragen gestellt und wenn die falsch geantwortet haben, wurde denjenigen ein Schock versetzt. Na, also das sozusagen, die mussten die sozusagen immer schocken und das die Voltzahl ging immer höher. Na, also Und dann wurde getestet, wie weit, also die wurden sozusagen, dann dem wurde gesagt, immer weitermachen und durchs Mikro haben die gehört, dass derjenige da einen Schock bekommt im Nachbarraum. Also dass der wird auch eingeredet, die sollen das weitermachen und. Und wie viele Leute dann gesagt haben, das einfach durchgezogen haben, bis zum Schluss, also eigentlich bis zu dem Moment, wo derjenige dann tot ist oder ernsthafte Verletzungen hat und die wenigsten eigentlich dann aufgehört haben. Von sich aus zu sagen, ey, nee, mache ich nicht. Nur weil dort jemand immer dabei saß und aufgepasst hat und gesagt hat, weitermachen. Na, das ist für eine Studie und das muss so sein und. Echt krass. Also
das ist gruselig.
Das ist zu was, also wie manipulativ oder wie der Mensch sich manipulieren lässt, das ist schon extrem, ne? Also das ist krass.
Ich habe dir noch 13 sanftere Manipulationstipps mitgegeben.
13?
Mitgebracht.
Okay, ja. Warte, da muss ich fix das zu schreiben holen.
Ja. So. Das ist jetzt ein bisschen sanfter, als anderen Leuten Elektroschocks einzureden, die sie verteilen sollen.
Na, dann ist langweilig.
Man kann ja aufbauen, ne? Und du kannst ja dann im Selbststudium
ja, steigern.
Also, wenn jemand wütend ist oder mit dir streiten will, Daniel, dann stell dich doch nicht direkt vor ihn, sondern neben ihm. Mhm. Ja. Dann erscheinst du weniger bedrohlich und du bekommst auch den Ärger nicht so ab, nicht so direkt. Habe ich schon überlegt, wenn ich mit meiner Chefin ein Problem hätte, wenn die dann schimpfen will, dass ich mich da einfach so neben die stelle.
Die erstmal komplett verwirrt, die denkt so, was geht bei ihr? Stell dich gefällig vor, wenn ich sie. Ja, aber du bist dann halt, ne, du bist nicht mehr so das.
Ja, als das wirkt dann so, als würden wir jetzt gemeinsam jemand Drittes schimpfen wollen.
Ja. Geil, okay, cool.
Wenn du jemanden dazu bringen möchte, dass es dir einen Gefallen tut, dann beginne mit den Worten, ich brauche deine Hilfe, weil dann für ihn die Hemmschwelle viel größer ist, Nein zu sagen.
Ich brauche deine Hilfe. Okay, ja.
So. Das nächste, das kannte ich schon, wenn du irgendwas willst, erstmal etwas fordern oder bitten, was unverhältnismäßig viel ist, sodass der andere eh Nein sagt, und dann das Eigentliche erbeten, was geringer erscheint. Ja. Zu zum anderen. Ne?
Ah, das ist gut. Ja, das ist gut, leicht umsetzbar, denke ich.
Wenn du jemanden um einen Gefallen bitten möchtest, wartet, bis er sehr müde ist.
Was?
Und seine Ruhe möchte.
Ach so, dass er sagt, ja, geht klar. Und am nächsten Tag sagst du dann hier, okay, ja, gut.
Genau. Das nächste, das ist jetzt 101-Kommunikation. Wenn jemand dir was erzählt, dann einfach nochmal in eigenen Worten das zusammenfassen, was er erzählt hat, dann fühlt er sich gut aufgehoben. Das machst du ja eh immer, Daniel, weiß ich doch.
Klar. Zusammenfassung, mein Ding.
Wenn du wissen willst, ob der andere dich mag, probier's mal bei Carola. Einfach mal fragen, ob sie dir einen Stift leiht. Und wenn sie das macht, dann weißt du, okay, jetzt tut sie dir bestimmt noch mehr gefallen. Weißt du, das ist dann so der eine Eisbrecher. Also, außerdem, fass dir mal ans Ohr und schau mal, ob sie sich dann auch ans Ohr fasst, ob sie dich
nachahmt. Das ist echt krass. Das habe ich schon, das mit dieser Reflexion, ne, das Spiegeln des Gegenüber, das fällt mir so häufig auf bei Leuten. Das ist echt krass. Also, dass man, also entweder, dass ich das selbst auch irgendwie übernehme, ab und zu, und mir fällt es dann auf in dem Moment. Das ist auch manchmal komisch, wenn man dann auf einmal so geht und denkt sich, okay, krass, nicht, dass es jetzt bei dem ankommt, als würde ich ihn nachmachen. Aber dass, wenn du dich selbst bewusst in eine Position gibst, dass das dann auch immer von dem Gegenüber irgendwo ein Stück weit mit übernommen wird. Das ist voll verrückt, finde ich.
Mhm. No. So, Nasepupeln.
Ja, genau. Das wird definitiv übernommen. Das Nasepupeln. Bei deinem Sohn klappt.
Ja, ich weiß. So, Daniel, ganz oft den Namen des anderen verwenden, Daniel?
Ja, das kenne ich auch.
Sascha? Also, ich habe einen Bekanntenkreis, einen Psychologen, und der macht das wirklich zu häufig. Also der macht das so richtig in die Fresse rein. Der sagt die ganze Zeit deinen Namen, Anfang, Ende, Mitte des Satzes. Das ist so nervig.
Ja.
Niemand, den wir beide kennen, falls du dich jetzt fragst.
Aber was impliziert das bei dir? Also ist das irgendwie eher kontraproduktiv, oder? Also willst du jemanden negativ damit manipulieren, oder?
Nö, ich glaube, das ist auch einfach nur bei dem anderen Wohlbefinden hervorzurufen.
Ja.
Aber wenn man das dann natürlich so auffällig macht, dass der andere merkt, das ist eine Technik, ja, dann wird das Ganze unangenehm.
Ja, das stimmt. Also das fällt mir zum Beispiel auf, wenn ich stelle mich aber mit meinem Vornamen vor Patienten. Also ich bin da, glaube ich, auch der Einzige in der Praxis, der das macht, weil ich musste dann erst, ich war schon dann froh, dass ich von meinen Kolleginnen den Namen, Vornamen alle, also die Vornamen kannte. Und dann ist mir aufgefallen, das nützt mir überhaupt nichts, weil alle Patienten immer nur die beim Nachnamen nennen. Und ich denke mir so, verdammt, wer ist jetzt wer hier? Zum Glück sind es nicht so viele. Aber ich bin der Einzige, der sich immer mit Vornamen vorstellt. Und dann finde ich es aber auch schön, wenn die Leute dann den Namen auch sagen. Also zum Schluss sich verabschieden mit Tschüss, Daniel, und oder dann nochmal nachfragen explizit. Das ist auch echt auch was Angenehmes.
Ja. Ich habe Zivildienst. Da wusste ich am Anfang gar nicht, wie trete ich gegenüber den Krankenschwestern auf. Und dann, weil das der andere Zivildienstleistende gemacht hat, der vor mir da war, habe ich den auch einfach geduzt. So. Und das hat für mich sehr viel Überwindung gekostet, aber die haben es mir auch einfach von sich nicht angeboten. Ja, und irgendwann habe ich eben einfach damit angefangen, weil die haben mich ja auch geduzt. Und dann war irgendwann da mal eine Dienstberatung unter den Krankenschwestern, und am nächsten Morgen hing quasi noch das Protokoll im Pausenraum und da stand als Punkt 9, wir sollten in Zukunft darauf achten, dass die Zivildienstleistenden uns siezen. Dachte mir, okay.
Ach, das ist doch übelster Käse. Also klar, Autorität, ja, und man muss wissen, aber ich meine, also ich kenne dich nun ja ein bisschen, also dass wenn du jemanden duzt, derjenige dann nicht das den Eindruck bekommt, dass du dich auf gleiche Stufe stellst, sofort mit dem, und die Hierarchie komplett über den Haufen wirfst. Also das ist halt auch, ich finde das auch, aber ich habe das in meiner alten Praxis auch nie gemacht mit dem Praktikanten, weil ich finde, das ist ja ein Kollege, der ist zwar in der Ausbildung, aber der will das Gleiche werden wie du. Und ich finde, bei einer 1-zu-1-Betreuung finde ich es viel angenehmer zu duzen. Und ich finde es allgemein angenehmer zu duzen, aber du kommst auf einer ganz anderen persönlichen Ebene bei den Leuten an, und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute dann sozusagen das Wissen, was du denen vermittelst, einfach auch interessierter auch aufnehmen, weil du es einfach auch an Beispielen häufig besser darstellen kannst, finde ich.
Das ist natürlich interessant, du sagst, man kommt persönlich viel näher, aber manche wollen das ja gar nicht, die wollen professioneller arbeiten. Das ist vielleicht ein Unterschied, ob man da so eine Linie für sich zieht, dass sich das gegenseitig ausschießt ein bisschen. Ist ja bei dir anscheinend anders, Daniel.
Sascha, das ist gar kein Problem, weil der Dozent, also der beste Dozent, den ich je hatte, der ist wirklich einer, der bietet sofort das Du an, und der hat eine super persönliche Ebene, und trotzdem wirkt er übelst professionell. Also der macht das richtig klasse, und der quatscht auch persönlich mit dir, und es gibt immer diese Doktor schieß mich tot, Professor, ich bin der Beste, die sich vorne hinstellen und sagen, ich habe hier das Beste, also ich habe das Wissen, was ihr haben wollt, und ihr habt mich mit Respekt zu behandeln, damit ihr dieses Wissen von mir bekommt. Das ist ein Privileg, dass ich hier stehe für und euch das überbringe. Ne? Weil ihr kommt ja zu mir, ihr wollt ja was von mir wissen. So, und das finde ich. Das baut.
Ich war schon Doktor, da habt ihr noch dem Doktor auf die Untersuchungsmatte gekommen.
So ist es. Genau so. Und ich finde, das ist irgendwie, weiß nicht, ob das die richtige, also klar, du wirkst dadurch professioneller, aber vermittelst du dadurch auch besser? Ich meine, das ist ja auch immer eine Sache, hörst du jemanden gerne zu? Ne? Also, weil das ist, je fachlicher das ist oder je professioneller, desto anstrengend ist es ja auch auf lange Zeit. Ja, aber wenn du dort vorne jemanden hast, der ist super sympathisch und du merkst, boah, du wirst langsam müde, aber nee, ne, das ist so ein sympathischer Typ, dem willst du doch jetzt nicht vermitteln, dass das langweilig ist, dann schreckst du dich noch mehr an, finde ich. Auch so, also zum Beispiel, wenn der Fragen stellt, dann hast du als jemand, der sagt, als Sympathisant das Gefühl, scheiße, jetzt steht er da vorne, warte, du willst nicht, dass es irgendwie doof läuft für den, sondern dass es weiter fließt, dann gibst du irgendeine Antwort, was du vermutest. Und du hast auch weniger Hemmung, Antworten zu geben, die auch vielleicht falsch sind, weil derjenige das auf eine persönliche Art und Weise auch dir gut vermitteln kann, wenn du was falsch sagst. Ohne, dass du dich irgendwie angegriffen fühlst und sagst, ach scheiße, jetzt sage ich nie wieder was. Und das hat er echt drauf gehabt. Und das finde ich, glaube ich, ist die bessere Art und Weise, Sachen zu lernen, finde ich. Aber
vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun, dass jemand, der gesiezt werden möchte, vielleicht Angst davor hat, dass er eher kritisiert wird, wenn er geduzt wird, weißt du? Also, dass sich dann der Schüler oder Auszubildende zu sehr in der Komfortzone sieht und dann sich auch mal Fenster lehnt und Konfrontation sucht, weiß ich nicht. Vielleicht will man das so ein bisschen von sich abhalten, deswegen Distanz so ein bisschen aufrechterhalten.
Aber hat das nicht einfach auch was mit der Kritikfähigkeit des Lehrenden zu tun? Also das, ich meine, stell dir vor, du hast ein Thema, was du unterrichtest, was du bist super safe da. Also es ist gar kein Problem. Du kannst jede Frage beantworten und du weißt, das hast du einfach gefressen, dieses Thema. Und da kommst du doch auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein schon hin. Und dann ist so ein kleiner Rückschlag, dass du merkst, okay, hey, ich habe noch nicht alles, ich habe vielleicht doch noch nicht alles gelernt. Eigentlich was, wo du sagst, hey, cool, danke, ich habe das doch gar nicht so gesehen. Und sofort ist derjenige, ich glaube, wenn du das auf eine angenehme Art und Weise rüberbringst, dass du auch irgendwo kritikfähig bist und auch lernfähig, trotz dessen, dass du der Lehrende bist, dem Gegenüber nicht das Gefühl vermittelst, krass, du hast dich jetzt über mich gestellt oder du hast mir jetzt gezeigt, wo meine Grenzen sind, sondern derjenige sich sogar irgendwo wohlfühlt oder ein angenehmes Gefühl hat und besser aufpasst im Unterricht, weil er sagt, ah, vielleicht finde ich ja noch was und das war ein gutes Gefühl für mich jetzt und der wird sich das auch merken. Dieser Moment ist ja für ihn dann auch ein bedeutender und dann wird er sich genau das merken und das ist ja auch was Gutes, dass man sozusagen Sachen, die man also Wissen mit was Positivem zu verbinden, glaube ich.
Aber die Kritikfähigkeit hat eben nicht jeder, ne? Ich glaube, und da beißt sich die Kuh in den Schwanz, wie sagt man?
Genau das. Das kannst du auch häufig, deswegen wedeln die immer mit damit rum, dass sie es schlechter treffen, weil die sich sonst immer in den Schwanz beißen. Ja, also klar, das ist immer auch eine Art und Weise, wie kommuniziert man Fehler von dem Gegenüber, egal ob es jetzt der Lernende ist oder der dort was beigebracht bekommt. Aber ja, definitiv was, womit ihr euch ja auch oder du dich ja auch häufig beschäftigst. Und ich glaube, es ist auch immer noch was anderes, wenn man mit einer Menge an jugendlichen Schülern zu tun hat und mit Leuten, die schon fertig sind mit ihrer Ausbildung und im Berufsleben stehen. Ich glaube, das hat einfach immer noch einen anderen Charakter, auch einfach Schulpflicht und Weiterbildungswille einfach, sind einfach eine andere Grundvoraussetzung.
Und auch bei meinem Podcast-Partner bin ich manchmal der Meinung, vielleicht sollte man nochmal auf sie zurück, aber das ist immer schwer, der Weg.
ja, klar, verstehe ich. Wie viele Podcasts machst du noch, oder muss ich hier irgendwas?
So. Oh nee, du machst mich alle. Du bist doch bestimmt immens gespannt, was die letzten 4 Manipulationstipps sind.
Ich wusste nicht mal, dass es nur noch 4 sind. So krass hast du mich manipuliert.
Erstmal, das Wort Manipulation passt eigentlich gar nicht zu den Sachen. Das sind eher so Gesprächstipps.
Mhm. Ja. Oder? Konfliktvermeidung auch viel dabei, habe ich das Gefühl. Oder ja, nicht, die Vermeidung ist nicht das Richtige, sondern Konfliktmanagement ist besser.
Oh, wie schön. Junge. Wenn du jemanden neu kennenlernst, versuch immer erstmal seine Augenfarbe zu bemerken, weil dadurch guckst du den für 1-2 Sekunden ein bisschen anders an und das sind manchmal magische Sekunden. Die weißt du, euch gleich auf so eine Beziehungsebene heben.
Ja, Augenkontakt an sich ist ja, glaube ich, was. Was das, also man weicht ja dann häufig auch direkten Blickkontakten aus, vor allem wenn man sich schuldig fühlt oder wenn man das Gefühl hat, da zu unterliegen.
Ja. Ah, okay. Wenn du jemandem eine Frage stellst und du hast das Gefühl, er hat dir einen Teil der Antwort vorenthalten, nichts sagen, sondern warten. In der Regel führt dieses unbehagliche Schweigen dann dazu, dass er dir den Rest noch preisgibt.
Oder dass er aggressiv sagt, was ist das denn?
Oder dass er einfach nur
ja, genau. einfach aus dem Raum geht. Geil. Okay, ja.
Hände vorm Schütteln, naja, das ist natürlich jetzt in der Pandemie irgendwie Quatsch. Hände vorm Schütteln, aber aufwärmen. Mhm. Schöner, warmer Händedruck, das will man.
Oh ja, das ist immer was bei mir. Ne, ich bin ja viel an den Leuten dran. Ich habe übelst häufig kalte Hände. Und dann sage ich immer, Vorsicht, ich habe ein bisschen kalte Hände. Also es ändert sich gleich, weil es ändert sich dann auch relativ schnell. Aber am Anfang ist es, glaube ich, erstmal ein doofes Gefühl.
Wenn die so bei dir auf der Massagebank liegen, sagst du, okay, ich schiebe mal meine Hände kurz unter ihren Bauch. Dann,
ich schiebe mal kurz unter den Po, das wird gleich alles gut.
So, und das letzte für Kinder. Kindern immer eine Wahl formulieren. Und zwar eine Wahl, die automatisch das beinhaltet, was du von den Kindern willst. Zum Beispiel, wenn du willst, dass sie sich anziehen, nicht fragen, willst du dir die Schuhe anziehen, sondern willst du diese oder diese Schuhe anziehen?
Das ist gut.
Oder möchtest du gerne auf diesen Spielplatz oder auf jeden Spielplatz gehen?
Ja. Machst du das schon fleißig?
Und, das habe ich schon immer gemacht, eigentlich. Den Trick habe ich schon selber erspürt, aber er ist mittlerweile irgendwie in einem Alter, wo er das durchschaut, beziehungsweise du merkst, wie es arbeitet. Wenn du ihm so eine Frage stellst, merkst du, wie er kurz überlegt und es rattert im Kopf. Er wägt diese Entscheidungen ab, aber gleichzeitig baut sich bei ihm die dritte Option auf, die unausgesprochen blieb. Und dann sagt er, ich will gar nicht auf den Spielplatz. Und dann ist der Trick natürlich jetzt irgendwie gestorben. Also der hat aber viele Jahre geholfen.
Verdammt, da muss ein neuer Trick her. Augenkontakt.
Auch in der funktioniert zurzeit, wer kann das zuerst machen? Also wer hat zuerst die Schuhe an? Oder mal gucken, wenn ich mache jetzt die Augen zu, mal gucken, ob du die Jacke anhast, wenn ich sie wieder aufmache. Das funktioniert auch. Wer schafft es mehr, Legosteine wieder wegzuräumen?
Competition.
Competition ist auf jeden Fall gut. Oder halt so das Gefühl, jetzt irgendwas unerwartet Cooles zu machen, wie mit den Augen zu. Oder beim Essen ganz oft, dass wir was hinstellen, dann sagt er, nee, ich habe keinen Hunger oder das wollte ich gar nicht essen. Und dann setze ich mich hin, na gut, dann geh ich spielen, ich setze mich jetzt hin und esse dann einfach deine Portion, wenn ich in meiner fertig bin. Freue ich mich schon drauf.
Okay.
Und dann dauert es eine Minute, dann kommt er angeschlichen, guckt da zur Mama, setzt sich in seinen Stuhl und fängt dann an, das Zeug zu essen, immer so heimlich, dass ich es nicht sehe. Und dann, wenn merklich weniger auf dem Teller ist, Papa, guck mal. Und dann muss ich ganz erstaunt tun, dass das ganze Essen weg ist, das ich gerade noch essen wollte.
Alter, ich habe das Gefühl, das ganze Leben, das ist einfach eine übelste Überraschung und cool und wow und, und es ist, der ganze Tag besteht eigentlich nur aus Ereignissen, die dich komplett überraschen.
Du musst überall Magie hinzufügen.
Du kannst gar nicht mehr wirklich echt überrascht sein. Du kannst nur noch gekünstelt überrascht sein.
Ja, so ist es wirklich. Aber gut, das schaut er ja mittlerweile auch, dass es gespielt ist, aber er findet es halt trotzdem noch cool.
Ja, krass. Dass Kinder da drauf abgehen. Aber es ist ja was Gutes, also dass auf positive Sachen sich einstellen oder sich darüber freuen, ist ja auch ein gutes Zeichen, muss man mal so. Ja. Deswegen.
Also du kannst eigentlich zusammenfassen, es muss alles irgendwie spielerisch aussehen, ne? Also jede kleinste noch so Aktion muss irgendwie spielerisch durchgeführt werden. Entweder, wie gesagt, mit Wettbewerb oder mit Spaß oder mit Schauspielerei. Es muss immer irgendwie noch was dahinter stehen. Es ist aber auch manchmal echt ein bisschen anstrengend.
Das definitiv. Also wir haben das ja auch in Bewegungserziehung hatten wir in der Ausbildung. Da gehörte das auch dazu. Ich meine, du hast ja nicht selten auch Kinder zur Therapie, wahrscheinlich auch jetzt in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich mehr vermehrt Kinder, weil halt dann irgendwelche Skoliosen oder Entwicklungsstörungen und. Und da musst du auch immer versuchen, irgendwo die Kinder über eine spielerische Sache zu locken, auch jugendliche Kinder, weil sonst sie das relativ schnell nachlässt, die Konzentration. Also das ist echt krass. Also
ich habe das gut bei den Boulder-Kursen immer beobachtet, wenn wir mal bouldern waren und da waren gerade Kurse im Kinderbereich, die haben eigentlich, das Bouldern war wirklich gefühlt nur 10% der ganzen Aktion. Die Betreuer haben sich die ganze Zeit irgendwelche kurzfristigen Aktivitäten dort mit den Materialien, die da waren, mit den Kletterwänden, mit den kleinen Matten oder was die so an beweglichen Hindernissen haben, haben die sich einfach immer wieder neue Sachen einfallen lassen oder Methoden angewandt, so ganz kurzfristige, kurzweilige Dinge, mit denen die Kinder bei der Stange gehalten wurden. Es ist nicht wie, wie du dir vorstellst, Boulderkurs, okay, die klettern jetzt die ganze Zeit und kriegen Tipps, was Technik angeht, sondern es war eigentlich nur Bewegungstraining und dann am Ende halt noch so ein bisschen klettern mit Tipps, aber das war nicht der Hauptteil
tatsächlich. Das ist, ich glaube, das ist auch Techniktraining und sowas, das kannst du, glaube ich, erst ab einem gewissen Alter oder einer gewissen Erfahrung von Kindern wirklich durchführen. Und vorher machst du das wirklich, ist es hauptsächlich erstmal Körperwahrnehmung, es ist erstmal Beweglichkeit, kennenlernen auch, ne? Also das gehört ja auch dazu. Was kann ich, ne? Was kann ich doch nicht? Und erstmal auch der Spaß daran, ne, dort hochzukommen, ne? Dieses Empfinden auch, diesen Erfolg einfach auch zu spüren und sich darüber zu freuen. Und dann, wenn die immer mehr dort einfach das Interesse dort drin haben, hochzukommen und irgendwann merken, okay, hier ist meine Grenze, irgendwann zu sagen, okay, da werden die Kinder fragen, okay, warum schaffe ich das nicht? Und dann kannst du dann, glaube ich, dort einhaken und sagen, pass mal auf, du könntest es ja auch mal so und so probieren. Und dann werden die Kinder das merken, oh Mensch, das habe ich geschafft über diese Technik oder über diese Bewegung und werden das bei den nächsten beim nächsten Mal vielleicht auch darüber probieren und sich das sozusagen so abspeichern, diese Bewegungsmuster. Und deswegen stupide Technik zu trainieren mit Kindern ist, glaube ich, auch nicht hilfreich. Ja. Deswegen der Spaßcharakter muss da sein, die Motivation und die Abwechslung. Ne? Ich meine, bei Kindern die Konzentration, ne? Wie sagt man so schön, eine Konzentrationsdauer vor der Fliege. Das haut schon ganz gut hin.
Ja, das heißt, die meisten Kinder haben jetzt schon ausgeschaltet. Das heißt, wir brauchen auch kein Schlusswort.
Tschüss. Oh, doch, brauchbar. Es ist die letzte Folge vor Weihnachten. Ja. Wir hören uns ja erst nächste Woche nach Weihnachten wieder. Das heißt, dass da den Leuten auch frohes Fest wünschen auch.
Wenn ihr jetzt vor Weihnachten noch in Quarantäne müsst, dann machen wir aber eine Weihnachtsfolge.
Warte, geht klar, das machen wir. Weihnachtsfolge.
Ja, okay.
Wann ist der? Wann ist der erste? Das ist ein Freitag. Hm. Naja, kommt nicht hin.
Nee, vom Wochentag nicht, aber vom Ereignis.
Naja.
Ich sage ja nur, wenn, ist ja auch unwahrscheinlich, dass ihr jetzt noch irgendwie in Quarantäne müsst oder was bekommt. Genau. Übrigens, ruhig mal an dem Reagenzgas schnüffeln, was ich euch per Päckchen geschickt habe. Hab ich einen guten Duftstoff.
Ah, schön, ne? Ja, ich freue mich immer über Weihnachtsgeschenke. Aber erst zu Weihnachten wird es ausgepackt. Dass alle ihren Spaß haben dabei.
Dann muss es bitte kühl stellen, danke.
Einfach.
Und kein Licht dran lassen.
Okay, geht klar. Ich werde das befolgen. Gut, ich werde das befolgen.
Es war wieder ein Vergnügen.
Es war ein Fest.
Habt ihr eigentlich schon Minusgrade auf dem Berg?
Ich glaube nicht, nee. Es ist nur übelst windig hier oben. Also es ist echt, es ist ein bisschen hier spazieren gewesen. Hast schon manchmal das Gefühl, dass es doch sehr stark ist hier oben, der Wind. Mm. Und dadurch echt kalt wirkt, aber durch die Sonne viel zu warm. Als dass es Minusgrade wären.
Okay, ein Ort voller Widersprüche. Ja. So. Ja. So, ich drücke jetzt auf diesen roten Knopf.
Machen wir das.
Es war wunderbar. Schreibt doch an die gernesflashfamily@gmx.de.
Jawohl.
Und empfehlt uns eure Oma weiter.
Genau.
Macht's gut.
Frohes Fest.
Tschüss.